Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Chris und Co., dem Gaming-Podcast von mir, Chris Co. Ich bin das Chris in dem Namen und das Co. steht für viele tolle Gäste, die ich hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren hier begrüßen darf. Und mein erster Gast ist Udo Bischoff. Hallo Udo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und Udo, du kannst dich wahrscheinlich besser vorstellen, als ich dich vorstellen könnte. Magst dich ganz gerne mal einmal kurz einleiten?
Ja, na gut, kann ich machen, ja. Also ich bin Udo, mein Name hast du ja schon gesagt, ich bin 43 Jahre alt, bin professioneller Softwareentwickler, tagsüber und nachts habe ich mich häufig mit Spielentwicklung beschäftigt oder was die Zeit so bietet. Was neben Familie auch möglich ist. Und ich bin drauf und dran, mein erstes Spiel zu veröffentlichen. Ja, und jetzt bin ich hier.
Sehr schön. Wenn diese Folge online geht, dann habt ihr noch eine kleine Einleitungsfolge, die schon zu hören ist, um zu wissen, was dieser Podcast eigentlich alles ist. Deswegen werde ich das hier an der Stelle nicht nochmal aufrollen. Deswegen verweise ich da einfach mal an Folge 1, die so ein kleines Intro sein wird. Udo, ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar erstmal so eine kleine Schnellfragerunde, damit man vielleicht erstmal so ein bisschen Eindruck bekommt, hey, okay, wie tickt der Udo? Was ist das für einer? Und danach gehen wir so ein bisschen in die Themen. Du hast schon gesagt, Spieleentwicklung. An was werkelst du? Wie ist so dein Werdegang? Und ich glaube, dann können wir auch ein bisschen über das sprechen, woran du gerade so genau arbeitest. Aber erstmal zur Schnellfragerunde. Ich glaube, das muss ich nicht groß erklären. Es sind kurze Fragen mit ganz kurzen Antworten. 10 habe ich vorbereitet. Wir starten mal mit der ersten. Was ist dein Lieblingsgenre?
Strategiespiel.
Das könnte vielleicht für später noch wichtig werden. die zweite, mit welcher großen Persönlichkeit würdest du gerne einmal sprechen?
Entweder John Carmack oder John Romero.
Vielleicht auch ganz kurz, warum?
Weil das einfach beides ultra krasse Typen sind und so ziemlich den Grundstein der modernen Spieleentwicklung gelegt haben, also jetzt nicht unbedingt konzeptionell, weil das waren, glaube ich, Chaoten, aber rein von der Brain-Mechanik her sind das quasi die Felsen in der Brandung der Spieleentwicklung von zumindest aus den 90ern. Die haben quasi die Vorbilder gezeugt, weshalb Leute überhaupt sowas später gemacht haben. Ja, das sind echte Koryphäen. Sid Meier würde ich übrigens auch noch damit reinzählen. Es ist wirklich sehr schwer, aus diesen Persönlichkeiten einen auszuwählen.
Ja, dann haben wir drei Koryphäen.
Also drei wären schon, die drei wären, die haben mich sehr geprägt, diese Typen. Ja. Ja.
Dritte Frage. Hund oder Katze?
Weder noch. Ich bin kein Haustiermensch. Fische ist das höchste der Gefühle.
Obwohl das auch viel Arbeit ist.
Ja, das kann man so sehen, aber mehr als ein paar Guppies traue ich mir nicht zu.
Okay. Viertens, was ist dein absolutes Lieblingsspiel?
Eieiei. Das ist eine sehr schwierige, mein absolutes Lieblingsspiel. Also ich habe lange Zeit, ich habe ja vorhin gesagt, Strategie ist mein Lieblingsgenre. Trotzdem, die meiste Zeit habe ich in FIFA verdaddelt.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das ist nur, ne, nach der Arbeit 2 Runden in festen Zeitblöcken, wo man sich nicht so ewig drin verliert. Das hat immer so seine Vorteile. Ansonsten, rückblickend haben mich Spiele geprägt, Echtzeit-Strategiespiele, wie zum Beispiel Command & Conquer früher, aber auch so rundenbasiert, Civ, also zwischen denen müsste ich mich irgendwo entscheiden in der Gegend. Aber jetzt aktuell so eins, wo ich sage, das ist der Knaller, puh, Mechabellum spiele ich viel im Moment.
Bitte nochmal?
Mechabellum.
Ah, okay, ja.
Das ist sozusagen so ein Auto-Battler-Strategy, Es ist schwierig. Die Auswahl ist extrem breit. Es ist, also eins zu benennen. Also, okay, kurze Antwort hast du gesagt. Ich benenne jetzt eins und dabei bleibe ich. Okay?
Okay.
Das wäre Homeworld 2.
Okay. Okay.
Das Ding, also wenn ich aus allen auswählen müsste, wäre wahrscheinlich Homeworld 2 das, was ich mir ins Grab nehme.
Ein bisschen genretreu.
Das ist wirklich, das hat mich umgehauen. Also auf allen Ebenen.
Dann sind wir jetzt bei der Hälfte der Schnellfragerunden. Was steht oben auf deiner Bucketlist?
Die Kinder großkriegen. Erfolgreich großkriegen. Ja,
Das
das steht über allem. Also
ist ja auch wahrscheinlich
definitiv.
somit das größte Projekt im Leben, was man so.
Das würde ich nicht anders ausdrücken wollen, ja. Also es ist sowohl zeitlich als auch räumlich als auch mental so, dass. Also kann nichts toppen, sage ich mal. Kein Job, kein Beruf, kein Projekt kann das toppen.
Das größte Lebensprojekt.
Definitiv.
Sechstens, an welchen Song wirst du dich nie satt hören?
Oh, das ist schwierig. Song, ja.
Ja.
Eieiei. Also, ich war früher Knorkator-Fan. Bin ich heute immer noch so ein bisschen. Und ich denke mal, sowas wie ich werd so ein Schwein oder Ding in die Fresse. Ich glaube, damit werde ich mich immer irgendwie identifizieren können. Wenn es mir mal nicht gut geht oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt was für Leute, die 20 Jahre jünger sind als ich. Aber mit der Band bin ich groß geworden.
Machen die
Also,
eigentlich immer noch Musik?
ja, wie die Irren. Und wirklich crazy stuff. Jetzt inzwischen mit den Kindern. Mit deren Kindern, die so quasi so alt sind wie meine Kinder, teilweise ein bisschen älter sogar. Ja, also da würde ich mich so einreihen. Das ist so meine Musik von früher, die höre ich heute immer noch regelmäßig.
Okay. Frage 7. Der coolste Bösewicht ist.
Der coolste Bösewicht, allgemein jetzt über, also nicht nur auf Filme bezogen, sondern so diagonal.
Diagonal, vielleicht ist es nicht unbedingt aus der realen Welt, aber.
Ja, Thanos
Thanos, okay.
von den Avengers war der erste halbwegs nahbare und also aus meiner Perspektive gab es im Film natürlich noch mehr, aber so in dieser popkulturellen Filmkultur, sage ich mal, so war das so der krasseste Charakter irgendwie. Fand ich.
Frage 8. Wie kannst du am Ende eines langen Tages am besten abschalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Wann endet der Tag? Also kurz umrissen, wie der Tag eines Vaters von drei Kindern mit zwei Jobs aussieht. Ja, aufstehen, Kinder arbeiten, Kinder schlafen und von vorn. So, das
Das
heißt,
klingt nicht so nach Abschalten. Den
da
Part
ist
vermisse ich da
nicht,
noch.
also ich sag mal so, ich produziere auch Musik und ich habe mir ganz frisch auch ein neues Spielzeug, den Polyan Tracker Mini gekauft. Und mit dem kann ich quasi, das ist quasi ein Sampler Tracker Synth in einem, alles in Handtasche, also Kleinstformat. Mit dem setze ich mich bei mir hier in mein ins Wohnzimmer Kopfhörer auf und produziere also ich produziere so Electronic, Downtempo, Dub und solche Sachen. Ne? Und das kann man auf dem Ding halt perfekt machen. Und das ist jetzt im Moment so mein Ausgleich, wenn ich mal Zeit finde.
Spannend, spannend, spannend. Ja, aber
Ja.
ich glaube, Musik ist auch ein ganz guter Ausgleich tatsächlich. Also wenn nicht hören, dann auch
Definitiv, ja.
machen. Ja.
Definitiv.
Frage 9. Die beste Engine zum Entwickeln ist.
Hey, da triffst du ja den professionellen Softwareentwickler in mir, der nämlich sagt, man sollte Entscheidungen erstmal technologieagnostisch treffen und dann und anhand des Problems entscheiden, welche Technologie die richtige ist. Das bedeutet, aus meiner Perspektive kann Plain C, wo man also eine C-Implementierung, wo man von Hand Quadrate auf dem Screen implementiert, genauso ein cooles Spiel ergeben am Ende, das jeder Spieler wieder haben will, versus Unity, versus Unreal, versus Godot und wie die Dinger nicht alle heißen, diese mehr als 100 Engines, die es da draußen gibt. Nur weil ich quasi Unity Dev bin, heißt es das nicht, dass das die favorisierte ultimative Plattform ist. Also da kann ich wirklich keine perfekte Antwort liefern.
Okay, also wenn ich das dann richtig verstehe, eher so ein Mittel zum Zweck. Also du hast ein Ziel und guckst, okay, was passt am besten für dieses Ziel.
Ja, exakt. Ne? Also es gibt Engines, die, wenn du ein RPG machen willst, dann ist eine RPG, also fokussierte Engine, bist du halt schneller, machst genau das. Wenn du Point-Click machen willst, gibt es fertige Engines. Wenn du Text-Adventure machen willst, kannst du das in plain Python entwickeln, wenn du willst. Also ich sehe das wirklich eher aus der Perspektive. Es gibt dort kein Nonplusultra, definitiv nicht.
Mhm. Das ist schon mal ein spannender Einblick, so in die Spielentwicklung, worum es ja auch gleich noch gehen wird. Die letzte Frage hat allerdings ein ganz anderes Thema. Es gibt bis zum Lebensende nur noch ein Gericht. Welches wäre es in deinem Fall idealerweise?
Huiuiuiui. Nur noch ein einziges Gericht. Also, da würde ich mich festlegen, meine Oma hat früher eine Kartoffelsuppe gemacht. Die nannte sie immer saure Kartoffeln. Das war so leicht säuerlich gemacht, so mit Milch drin. So, das ist ein recht spezielles Gericht, aber schmeckt super lecker. Es ist wirklich eine spezielle Kartoffelsuppe. Mit der könnte ich leben. Die könnte ich quasi mit bis auf ein paar Tage Pause im Grunde jeden Tag futtern.
Ja, Oma-Essen ist, glaube ich,
unerreicht.
Nie verkehrt.
Ja, ja. Ja. Ein Glück kann meine Mama quasi das auch kochen, macht das jetzt. Also meine Oma lebt schon lange nicht mehr. Ne? Die hat das Rezept quasi weitergeführt und kriegt das quasi genauso gut hin. Aber ob ich es so hinkriegen würde, das habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe es mir aber nur machen lassen.
Das, man sollte diese Schätze auf jeden Fall immer mitnehmen. Also es ist ja nicht gesagt, absolut, dass man es genauso hinkriegt, aber vielleicht dann ja wiederum die Kinder.
Exakt, richtig.
Ja, erstmal vielen Dank für die Schnellfragerunde. Ich glaube, da hat man schon mal so einen kleinen persönlichen Einblick auch so in dein Leben bekommen. Aber lass uns da mal noch so ein bisschen tiefer abtauchen, auch gerade so mit der Spielentwicklung so im Hintergrund. Führ uns doch mal so ein bisschen durch dein Leben. Also wahrscheinlich bist du ja irgendwie in die Spieleentwicklung gerückt, weil du eine gewisse Affinität zu Videospielen hast. Aber wie sah das aus? Wann hast du gedacht, hey, ich will nicht nur einfach ein bisschen vor mich hin daddeln, ich möchte auch mal selber sowas entwickeln?
Also gespielt mit dem Gedanken hatte ich natürlich schon lange, weil ich ja Zocker, seitdem ich, keine Ahnung, 15 bin. Also ich hatte den ersten Rechner war C64. Das war 1993 so Dreh rum. Seitdem bin ich ja Zocker. Und ich habe mich immer dafür interessiert, wie das gemacht wird. Aber den echten Kontaktpunkt hatte ich im Grunde erst, ich glaube, 2022 oder 2021. Corona hat so mein Jahresgedächtnis irgendwie völlig durcheinander gebracht. Also irgendwo ja, in der
so
Gegend.
Ein, so ein Zeitgefüge, also genau, ein bisschen das Zeitgefüge durcheinander gebracht. Ja.
Also sagen wir mal, 3 bis 4 Jahre ist das her. Da habe ich dann bisschen Langeweile entwickelt. Ich hatte einen guten Job und allem drum und dran und habe so ein bisschen den Ausgleich gesucht. Und dann habe ich weiß noch, dass es in einem August war, weil da waren Ferien. Ich hatte 3 Wochen Urlaub und in der letzten Urlaubswoche, wo man dann so wirklich in den Ruhemodus so rutscht, ne? Das ist ja mal so ab Woche 3, sagt man, so geht das so los, dass das Hirn dann auch wirklich abschaltet. Habe ich dann gesagt, okay, habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Also wenn ich jetzt mit der Spieleentwicklung irgendwas mache, ich kenne mich, ich habe quasi mit mir selbst einen Dialog geführt, eine Verhandlung. Ich weiß ganz genau, wenn ich einmal damit anfange, bin ich wie eine Dampflok und flüge durch dieses Thema durch und das wird mich nicht mehr loslassen. Und das ist halt blöderweise auch dann so gekommen. Ne? Dann habe ich Unity installiert, das erste Tutorial gemacht, das erste kleine Projekt gemacht, dann ein paar Mobile-Projekte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu weit erzähle, ne?
Ja, alles gut.
Aber im Grunde bin ich genauso als Nebengleis, als Softwareentwickler. Also ich bin eigentlich Java-Entwickler im Business-Bereich, ne? Also ich bin Berater, ne? Also selbstständig Berater. Ich bin die Professor, ich habe Informatik studiert, ja, also ich bin Master of Science Informatik, ne, 15 Jahre Berufserfahrung, also das fällt mir leicht, also Softwareentwicklung an sich fällt mir leicht, aber die Spielentwicklung ist dann auch nochmal extrem speziell und gerade dann mit Unity, so die Konzepte zu verstehen, die da dahinter stecken, das hat mich dann schon Zeit gekostet. Ja, und dann habe ich ein etwas größeres Projekt und parallel dazu noch ein zweites Projekt angefangen. Und da bin ich immer quasi immer tiefer reingerutscht. Und das ist quasi so ein, ja, ein relativ kontinuierlicher Nebenpfad, ja, den ich, man muss natürlich seine Brötchen verdienen, daran muss man immer primär denken. Aber wenn man Familie hat und so, dann ist es, muss man sich zwischen Leidenschaft und Brötchen verdienen manchmal so ein bisschen entscheiden. Ja, das war der Weg, wie ich da so reingerutscht bin.
Wie hast du dir das denn alles angeeignet? Also wie viel Anteil hat vielleicht auch ein bisschen der Background des Entwicklers und wie viel musstest du dann, weiß nicht, über YouTube-Tutorials oder durch irgendwelche Foren oder so dich durchwühlen? Also wie kam das zustande, dass du auf dem heutigen Wissensstand bist? Oder ist auch viel Trial and Error dabei gewesen?
Also die meiste Arbeit ging drauf, die Konzepte von Unity als Engine zu verstehen, also als Werkzeug zu verstehen. Code, das ist, also Code schreiben ist nun mal mein Wissen, was ich vorher schon hatte. Also für mich ist eine Programmiersprache nur eine andere Ausdrucksweise dessen, derselben Konzepte, die man quasi in fast jeder Programmiersprache in der einen oder anderen Form wiederfindet. Ich habe ja in meinem täglichen Leben schon mit drei Programmiersprachen jongliert und dann kam halt noch eine vierte, nämlich C-Sharp, dann noch dazu. Und die meiste Lernzeit ging wirklich dann drauf. Also ich fing mit dem klassischen Brackies-Tutorial bei YouTube an. Ne? So die ersten drei Steps so, Side-Scroller, hüpf, hüpf, schieß, schieß. Ne? So da eine Komponente, jene Komponente. Und daraus leitete sich dann der nächste Schritt und wieder der nächste und der wieder der nächste ab. Und dann habe ich daraus im Grunde meinen erstmal die viele Probleme in Unity selbst zur Seite geschoben. Und dann hatte ich das Riesenglück, dass ich, also ich war mit meinem ersten Videoprojekt auf eine Messe eingeladen. Also ich habe mich beworben, bin angenommen worden, da war ich auf einer Messe, wie die heißt oder hieß. Das war eine Indie-Messe in Köln. Ich glaube, in so einem Wasserturmhotel. Ich müsste nochmal überlegen, ob das Köln oder Düsseldorf war, ist zu lange her. Und
Ich glaube, ich
ich
habe
glaube,
gerade
das
einen Namen. Ah.
Mir fällt es wieder ein.
Ja, da war was.
Genau. Also ich kann ja im Hintergrund dann auch gleich nochmal gucken, wie diese Messe hieß. Das war so eine Indie-Messe. Da hatte ich so einen Tisch sozusagen.
War das das Indie Game
Und
Fest?
ja, das Indie-Game-Fest, genau,
Ja,
da
okay.
war ich. Nur das Jahr könnte ich dir jetzt wieder nicht benennen. Das verschwimmt alles. Ne? Zumindest war ich dort gewesen und da war auch ein bisschen Publikum und hat man sich so die anderen Leute so angeguckt und ich nur mit meinem Notebook und so und um mich rum bauten Haufen Leute Stände auf mit großen Bannern und Flyern und die sind da in Sechser-Teams angerückt und ich Honk war da quasi mit meinem damaligen Berater, also ich hatte jemanden, der mir so ein bisschen bei der Spielentwicklung so beratend zur Seite stand, der hat mir Unterstützung geleistet, der war mit dabei. Und ich wirklich nur mit meinem Notebook und mit meiner Steam Deck da so, ne, so völlig plain. Und habe mein Projekt da so hingestellt und haben das so ein paar gespielt. Und da kam so ein Typ und der hat das ein bisschen gespielt und hat er gefragt, du, ich könnte mir vorstellen, ich bin Student, ne, ich würde gern Praktikum machen in der Spieleentwicklung. Habe ich gesagt, ja klar, schick mir eine Mail, habe ihm meine Karte gegeben. Und habe das natürlich auch gleich wieder vergessen. Und ein paar Tage später kam dann eine Mail von dem Typen und dann sagt er so, ja, ich würde gern meinen Praktikum machen bei dir. Und da dachte ich, da traue ich mir das zu, weil eigentlich weiß ich noch nicht so viel über Spieleentwicklung. Ich war erst ein paar Monate dabei. Und da habe ich gesagt, okay, cool, kriegen wir irgendwie hin, wir finden uns schon. Und dann stellt sich raus, dass das der oberkrasse Guru war, der seitdem er, der war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt er sein mit 21, 20, 21, der irgendwie schon 6 Jahre Unity-Erfahrung. Der im Grunde habe ich ein Praktikum bei ihm gemacht und nicht umgedreht. Also formal hat er ein Praktikum in meiner Firma gemacht, aber effektiv habe ich von ihm alles gelernt. Ja,
Hat
das
er
war so
das
ein
auch so
Typ,
empfunden?
ja. Ja, vielleicht. Also er hat schon gemerkt, dass ich bin ja als Softwareentwickler, weiß ich viel, aber über die Spieleentwicklung nicht so viel. Und er hat quasi alle Lücken geschlossen. Und wusste sich schnell sozusagen auch dann argumentativ zu behaupten. Also ich habe mich auch nicht hingestellt und gesagt, obwohl ich weniger weiß als du, ich bin aber höher gestellt, also machen wir es jetzt, wie ich sage. Nee, so einer bin ich ja nicht, sondern ich bin ja auch dankbar, dass da einer so reinstolpert. Und der hat da wirklich hunderte Stunden wie ein Irrer Also wirklich, wenn ich da heute drauf zurückblicke, Wahnsinn, was der an Code hin fabriziert hat. Ja, also unfassbar. Ja, und da hat er in meinem aktuellen Projekt quasi eine riesen, also was ich bald veröffentliche, riesen Jump nach vorne gebracht und hat auch algorithmisch richtig was auf dem Kasten gehabt, also was man da so braucht, so. Und von dem habe ich echt viel gelernt. Also richtig viel. Ja, cooler Zufall gewesen. Ja.
Ein glücklicher wahrscheinlich vor allem.
Absolut. Absolut.
Lass uns doch mal über das aktuelle Projekt sprechen. Das ist ja noch gerade so ein bisschen wie so ein Elefant im Raum. Da arbeitest du jetzt schon eine ganze Weile dran.
Ja.
Aber jetzt natürlich auch durch die Hilfe des Praktikanten oder sagen wir Kollegen, ich weiß jetzt nicht, wie das.
Aus meiner Sicht war er zu dem Zeitpunkt leitender Entwickler, ne? Aus meiner Sicht, ja, also mein Kollege sozusagen, ja.
Ja.
Ja, also 2 Jahre, ja, habe ich jetzt dran. Ich glaube, ich angefangen habe ich ziemlich genau vor 2 Jahren. 23 oder habe ich 22 angefangen? Wie geht's wieder los mit den Jahren? Sagen wir mal 3 Jahre bin ich dabei, genau. Und
Roundabout, ja.
roundabout, genau. Und auf dieser Messe, die ich benannte, hatte ich quasi 2 Projekte mit. Das erste Projekt, das war eigentlich zu dem Zeitpunkt mein Hauptprojekt, Argus, ja, ein 2D-Weltraum-Shooter. So ein Twin-Stick-Shooter, den ich eigentlich für Steam Deck entwickelt habe, wo man auch wirklich alle seine Finger braucht und richtig schön lenken, also fliegen und schießen getrennt voneinander mit einer sehr ausgefeilten Mechanik und so. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu entwickeln. Und auf meinem Notebook daneben hatte ich eine kleine Idee, die ich eines Nachts, und das ist nicht gelogen, eines Nachts geträumt habe. Ja, also ich bin aus einem Traum aufgewacht und hatte eine Spielmechanik vor Augen. Und zwar ein Strategiespiel, wo ich mir die Frage gestellt habe, was wäre denn, wenn man sozusagen eine Kolonie baut und man muss von einer Kolonie zur nächsten reisen und man kann aber keine Siedler zurückschicken. Also man hat immer nur in eine Richtung die Möglichkeit, die Siedler weiterzuschicken. Und man hat eine Hauptaufgabe, die man lösen muss. Das musste ich mir dann natürlich, das habe ich nicht alles ausgefeilt geträumt. Aber so dieses Grundprinzip, dass man sozusagen durch Portale weiterreist, aber nicht mehr zurück kann. Ja. Wie würde sich das anfühlen? Da habe ich sozusagen innerhalb von, ich habe mir neulich mal meine Videohistorie angeguckt, ich habe ja auch viele Screenaufnahmen gemacht und so. Da stand der erste Prototyp nach 3 Wochen. Dann nochmal nach 4 Wochen hatte ich die erste grafische und inhaltliche Aufarbeitung gemacht. Und dann war die Messe. Also grob nach 2 Monaten hatte ich da so ein Ding, ein spielbares Ding fertig. Und das habe ich auf
Wow.
dem Notebook auf der Messe nebenher laufen gehabt. Und da hatte ich noch keinen Praktikanten, das habe ich alles selber gemacht. Ne? So. Und das war noch buggy und so, aber egal, ich habe es laufen lassen. So. Dieses Strategiespiel, ja, du musst eine Siedlung bauen. Großes Ziel ist, du musst eine Rakete am Ende bauen, um alle deine Siedler wieder von den zu retten, sozusagen. Ne? Dieses habe ich dann dahingestellt und dann kam einer, eigentlich ein Messemitarbeiter, aber selber scheinbar Zocker. Und der hat sich dann gesagt, ich will das jetzt mal hier spielen, was da laufen ist. Das ist so ein Strategiespiel. Und ich sagte, ja, okay, mach ruhig. Ne? Und da hat er sich hingestellt und hat ja 3 Stunden lang dieses Spiel gespielt und hat versucht, weil das war noch unbalanced und so, das war im Grunde eigentlich nicht lösbar. Der wollte bei aller Gewalt dieses Spiel lösen. Und das war für mich die zündende Erfahrung zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, ob ich den Twins, mache ich jetzt den Twin-Stick-Shooter weiter oder mache ich lieber so ein Strategiespiel weiter? Und weil mich Strategiespiel inhaltlich auch mehr reizt, habe ich dann quasi ab dieser Messe bin ich gewechselt auf das Strategiespiel und dieses heißt Autarkis. Ja. Und seitdem ist das sozusagen mein Fokusprojekt. Da, also grob das Ziel habe ich ja schon umrissen, ne? Man baut einzelne Kolonien, große Lore drumherum, die ja sehr klein ist, dass man halt mit einem Kolonieschiff mit ein paar hundert Siedlern, ja, will man eigentlich ein Ziel erreichen und es gibt eine Explosion oder eine Kollision unterwegs und man verliert 4 Bauteile seines Kolonieschiffs, der auf 4 Planeten landet. Und du musst mit einer Auswahl deiner Kolonisten, du musst genau überlegen, wie viele du mitnimmst, auf diesen Planeten, auf diese 4 Planeten jeweils runter. Und musst diese Bauteile durch Expeditionen wiederfinden. Und diese Expeditionen musst du sozusagen durch Ressourcen finanzieren. Also musst Material abbauen, Energie gewinnen und deine Kolonie Gebäude strategisch klug aneinander bauen, damit sie entsprechend die Materialien erzeugen, die du brauchst. Ja? So muss man, und man baut Portale, um von innerhalb der Kolonie quasi auf den Planeten weiterzureisen. Ja, denn es ist nicht gesetzt, dass man schon gleich am Anfang das verlorene Bauteil findet, sondern das findet man irgendwann weiter hinten. Ganz zum Schluss muss man auch eine Rakete bauen, um die Siedler, die man dahin geschickt hat, wieder zurück zum Kolonieschiff zu holen. Das ist das Grundprinzip von Autarkis.
Ich finde das total faszinierend, weil wenn ich aufwache, ich habe nach 2 Minuten immer meinen Traum vergessen. Wenn ich mich wenn mir bewusst ist, ich habe jetzt irgendwas geträumt, wie viel davon ist denn noch so von dem Traum erhalten geblieben und wie viel ist dann im Nachgang tatsächlich noch entstanden? Weil Träume sind ja auch manchmal so ein bisschen verwaschen, so ein bisschen unklar.
Also ich habe es mir sofort aufgeschrieben. Ich bin aufgewacht, Zettel, Stift aufschreiben. Und da war im Prinzip als Konzept ist übrig geblieben, man hat mehrere Kolonien gleichzeitig und man transportiert Material und Kolonisten zwischen den Kolonien und das nur in eine Richtung. Das ist vom Traum übrig geblieben. Das ist als Konzept aufnotiert und bis heute erhalten geblieben. Drumherum hat sich extrem viel entwickelt und geändert. Das ist selber für mich ich sag's mal so, in meinem hauptberuflichen Dasein als Softwareentwickler legen wir als Unternehmen, ja, wir schaffen Geschäftsprozesse, gießen die in Software. Wir müssen a priori, also im Vornherein, extrem viele Festlegungen treffen, damit wir maximal kosteneffizient möglichst schnell eine Software entwickeln, die etwas leistet. Ne? Bei der Spielentwicklung ist das anders. Da kann man das nur begrenzt machen. Also man hat quasi eine Vision, die da irgendwo am Horizont ist. Und diese Vision, die ändert sich noch 3, 4, 5, 10, 20, 50 Mal, weil man setzt einen kleinen Teil um, man probiert das aus und merkt, uff, funktioniert nicht. Oder funktioniert anders vielleicht. Man muss mehr Dinge wegwerfen, nochmal Schritte zurückgehen, Dinge nebeneinander halten und als Alternativen ausprobieren. Das war für mich eine sehr, sehr anstrengende Erkenntnis. Sehr ungewohnt und sehr anstrengend. Ja.
War auch schon Teil des Traums, dass man quasi, also in Autarkis hat man ja quasi so Quadrate, auf denen man dann auch die Gebäude platziert. War das da auch schon Teil des Traums oder ist das zum Beispiel auch erst im Nachgang dann entstanden?
Da muss ich kurz überlegen. Also das ist sozusagen isometrisches, war in meinem Bild irgendwie auch schon ein bisschen mit drin. Das ist ja jetzt pseudo-isometrisch, was ich habe. Es ist halt 3D mit einer isometrischen Projektion. Aber mehr als das war es noch nicht. Also das war mehr als diese konzeptionelle Idee hatte ich da nicht auf Papier. Das habe ich später alles dann weitestgehend entwickelt. Auch wie groß die Inseln sind, wie die Gebäude aussehen, was sie leisten, was gibt es überhaupt für Ressourcen, wie funktioniert überhaupt diese ganze Sendemechanik? Also sende mal jetzt einen Siedler von einem Sektor zum nächsten Sektor. Wie viele Sektoren gibt es überhaupt? Was für Biome gibt es und so? Und diesen ganzen Kram, das ist alles erst danach entstanden.
Das heißt aber auch, ich hab mir natürlich schon ein bisschen das Spiel auch angeschaut, aber das heißt ja im Prinzip auch, dass während also eines Entwicklungsprozesses viel dazukommt und man vielleicht auch wieder viel verwerfen muss, oder?
Also ja, mehr als einem lieb ist. Also Autarkis hatte zum Beispiel ganz am Anfang auch eine ganz andere Ressourcenmechanik. Ne? Es war eher ein Resource-Balancing-Game. Also alle Gebäude haben in globale Lager Materialien reinproduziert und man musste das in so eine Gewichtung kriegen. Man hat gesehen, okay, ich produziere jetzt zu viel Strom, aber habe zu wenig Material, um etwas zu machen. Ich muss also mehr in Richtung Materialproduktion schwenken und die Rakete zu bauen hat ununterbrochen Material und Strom gefressen und das musste ununterbrochen bedient werden. Und diese Mechanik wurde am Ende so kompliziert und schlecht nachvollziehbar für den Spieler, dass wir das dann rausgenommen haben und es ist jetzt eher ein Puzzle-Game geworden, sodass man eher Ressourcen unter den Gebäuden platziert, also platzierst ein Gebäude und musst in dessen Umgebung ein dazu passendes Gebäude platzieren, damit die sich gegenseitig ordentlich versorgen. Ja, also das ganze Grundprinzip tickt inzwischen anders, ja, um am Ende genug Material produziert zu haben, um diese Rakete bauen zu können. Ne? Mhm. So. Also das sind Mechaniken, da sind wir so viele Schritte vorwärts und rückwärts gegangen, mussten so viele, also manchmal hat man ein Ergebnis im Kopf, wo man denkt, so will ich das haben, und schon auf dem Weg merkt man, dass es gar nicht funktioniert und gar nicht funktionieren kann. Ja, also, ne? Und das passiert ständig. Also unfassbare viele Entscheidungen, die man treffen muss.
So, wenn man denn den Worten jetzt mal so ein bisschen lauscht, finde ich, muss man da auch so ein bisschen an Dorfromantik denken. So als
Ja.
vielleicht ähnliches Konzept.
Ja, also die Anleihe ist da, aber es sollte eigentlich kein Cozy Game werden, weil man wird ja auch mit Meteoren beworfen und so, ne? Also man muss auch mit Widrigkeiten der Biome umgehen können. Ich wollte absichtlich nicht in den Cozy-Bereich rein, weil der sehr stark besetzt ist, auch schon durch sehr gute Lösungen, sehr gute Spiele. Ich wollte auch nicht das 100. Dorfromantik bauen, ja. So, ne? Ja, aber die Anleihe auch optisch ist natürlich auch ein Stück weit da, ne?
Das heißt aber, also jetzt so fröhlich vor sich hinbauen ist jetzt nicht, also du hast schon Meteoriten erwähnt, die dann ja zur Gefahr werden können. Was für Herausforderungen hat man noch? Also nur äußere Einflüsse oder auch in dem Bauprozess selber, wenn man, dass man sich vielleicht auch verbauen kann und nochmal irgendwie einen
Ja,
Rückschritt
auch.
machen muss, oder?
Ja, auch. Also man muss auch gezielt Kolonien zurückbauen, weil die Siedler sind ja in den Gebäuden drin. Und wenn man die Siedler weiterschicken will und muss, damit sie am Ende in die Rakete steigen und wieder nach Hause fliegen können, kannst du ja nicht in einem Sektor ganz vorn deine Siedler rumlümmeln lassen. Das heißt, du musst die Siedler schrittweise durch das Portal schicken und dabei deine Kolonie so zurückbauen, dass nicht die Lichter komplett ausgehen. Ja? Das ist zum Beispiel auch eine Herausforderung, die eingebaut worden ist. Und da muss jeder eine eigene Strategie entwickeln, wie er das macht. Ja? Im leichten Modus ist das mit den Meteoriten sehr oder Meteoren sehr stark zurückgedreht. Ne? Da haben wir auch viel Feedback bekommen. Viele Leute sind halt schnell überfordert, wenn es zu viele Mechaniken gleichzeitig am Anfang sind. Wir haben auch ein Tutorial gebaut, was halt sehr, sehr sanft ranführt an die ganze Mechanik. Dann können Expeditionen, also man muss, damit man das verlorene Bauteil findet, der Expedition machen. Das sind halt bestimmte Felder, die so ein Field of Interest oder wie man das Point of Interest, wie man das nennen möchte. Ne? Da macht man eine Expedition hin und das kann sein, dass man da das Bauteil findet. Es kann aber auch sein, dass man eine Entscheidung treffen muss, weil man ein Alien-Artefakt oder irgendwas gefunden hat, und das kann halt auch in die Luft fliegen. Und dann muss man wieder eine Entscheidung treffen. Gehe ich das Risiko ein, dass da Gebäude in der Nähe zerstört werden oder nicht? Bereite ich mich irgendwie darauf vor, indem ich drumherum baue oder nicht? Ja? Also eine ganze Reihe an Entscheidungen, die das Spiel einem abverlangt, dass man bis zum Ziel kommt. Und im schweren Modus, also es gibt bis an Impossible Mode, da werden die Welten immer kleiner. Man hat also immer weniger Entscheidungsmöglichkeiten und muss immer schneller agieren, weil die Meteoren kürzerer Zeit kommen. Die Inseln werden auch kleiner vom Schritt zu Schritt, sodass man schon recht ausgefeilte Strategien braucht, um es selbst im Impossible Mode durchzukriegen.
Das heißt aber, also es gibt ja schon so ein finales Ziel, ne? Also auch diese Bauteile fürs
Genau.
Raumschiff wieder zusammenzubekommen. Das heißt, es gibt wirklich einen Anfang und ein Ende und es ist jetzt nicht, dass du einfach, weiß ich nicht, so wie so einen Endless-Modus
Ist
hast.
genau, also das hatten wir am Anfang auch überlegt, ob wir so eine sozusagen das Spiel mit einer Art offenen Ende gestalten. Ja. Da haben wir uns als Indie-Entwickler bewusst dagegen entschieden. Wir haben also wirklich vier Welten, die man besucht. Diese vier Welten muss man sozusagen bezwingen in einem bestimmten Schwierigkeitsgrad und die Bauteile entsprechend finden. Auch in der Gefahr, dass man scheitert, das nicht schafft und dann quasi von vorne anfängt. Also doch eher so ein Roguelite-Ansatz, der da so ein bisschen mit drin ist.
Komplett von
Ja,
vorne dann aber.
wenn deine Siedler alle sind, sind sie alle. Ne? Also du
Okay.
schickst ja ausgehend von deinem Kolonieschiff, hast du, sagen wir mal, 100 Siedler. Ich weiß gar nicht, was die Grundeinstellung ist gerade. Müsste ich selber gerade nachgucken in den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und man schickt in die erste Kolonie, sagen wir mal, 20 Siedler runter. Dann schafft man es nicht, die Rakete zu bauen. Dir fliegt es um die Ohren, Meteore zerstören alles, du gibst auf, dann sind die 20 Siedler weg. Dann hast du noch 80. Jetzt musst du aber nochmal auf die Welt, weil du hast das Bauteil nicht gefunden. Dann gehst du wieder auf die Welt und versuchst das nochmal. Und in den höheren Schwierigkeitsgraden hast du halt nur 20 Siedler, glaube ich, in Summe oder 15 oder 10. Ich glaube, es war sehr, sehr eng. Und dann musst du es extrem haushalten und musst Kolonien quasi mit einer minimalen Anzahl von Siedlern betreiben. Ja, was dich dazu zwingt, deine Strategie nochmal komplett zu überarbeiten. Also das ist schon im Bauch eher hardcore. Ja, und nicht cozy.
Hm. Aber nimmt man dann quasi auf, also wenn man jetzt scheitern sollte, nimmt man dann noch irgendwas mit für das nächste Spiel oder ist es eher einfach die Erkenntnis, die man mitnimmt?
Also komplett scheitern, dann bist du durch, ne? Aber wenn du auf der einen Welt scheiterst und du hast doch Siedler übrig und kommst nochmal hin, du hast die Chance über Forschungspunkte, die du dir erarbeitet hast, also kannst halt auch Forschungsgebäude bauen und die betreiben auf dem Weg, da kannst du Forschungspunkte sammeln und mit diesen kannst du das eine oder andere Upgrade auf dem Kolonieschiff dazu kaufen und kannst, wenn du dann wieder runterfliegst, mit einer Erleichterung rechnen. Zum Beispiel kannst du freischalten, dass du auch Wassergebäude bauen kannst, also auf den Flüssen zum Beispiel Fischergebäude bauen kannst und damit die Kolonie dichter und enger bauen kannst. Also das Scheitern ist schon mit eingeplant.
Bekommt man diese Punkte einfach fürs Spiel oder muss man schon sehr spezifisch im Spiel selber dann, weiß ich, so eine Forschungsstation bauen und spezifische Dinge tun, damit man eben diese Forschungspunkte kriegt?
Man muss so eine Forschungsstation auf bestimmten Feldern bauen und mit Energie versorgen über einen gewissen Zeitraum. Und da gibt es auch ein oberes Limit, also die fördern nicht unbegrenzt. Man kann also nicht unbegrenzt grinden. Und dann gilt es, diese Forschungspunkte für den nächsten Lauf unter Umständen zu nutzen, um einen einfacheren Weg zu haben.
Das heißt aber auch, dass sämtliche Ressourcen wahrscheinlich endlich sind in dem Spiel, oder?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, Material ist, glaube ich, unendlich auf einem Sektor. Aber wenn du auf diesem Sektor, du kannst nur drei Sektoren gleichzeitig betreiben, also drei Kolonien gleichzeitig. Das heißt, wenn du das Bauteil nicht auf dem ersten, nicht auf dem zweiten, nicht auf dem dritten findest, bist du früher oder später gezwungen, deine erste Kolonie aufzugeben, damit du über die drei Kolonien hinaus die vierte eröffnen kannst. Dafür musst du aber die erste aufgeben. Und so musst du quasi weiterrücken auf den Sektoren. Da musst du genau entscheiden, wann du die Kolonie aufgibst.
Okay, spannend. Wie weit bist du denn mit dem ganzen Projekt? Weil, also du hattest ja gesagt, der Praktikant hatte der auch sehr weitergeholfen. War wahrscheinlich auch ein großer zeitlicher Boost, der das Ganze so verschafft hat. Wie weit würdest du sagen, bist du jetzt gerade so in der Entwicklung?
90-95%. Das heißt, ich bin eigentlich fertig, sagen wir mal so. Ich muss noch To-Dos, die ich noch habe, also die Demo ist ja schon draußen, ne? Und To-Dos, die noch übrig sind, also die Kernthemen, die noch beackert werden müssen, sind Übersetzungen. Das ist auch ein finanzielles Thema. Also in 4 bis 5 Sprachen. Ich habe auch einen Publisher, können wir auch nochmal drüber reden. 4 bis 5 Sprachen übersetzen, das kostet Geld. Dann noch ein paar verschiedene Upgrades einbauen. Dann wünsche ich mir auch noch, ob wir das schaffen, wird sich zeigen, Steam Achievements einbauen. Nur das mit der Steam API ist immer ein bisschen tricky. Da muss man gucken, ob ich genug Zeit finde, das so einzubauen, dass es auch gut funktioniert und auch befriedigt. Also sowas wie, du hast jetzt deine erste Kolonie gegründet, zuerst so diese ganzen Anfänge, du hast das Tutorial geschafft und so weiter und du hast erst mal deine Rakete gebaut und da. Aber auch da müssen noch Grafiken gestaltet werden und so. Da muss ich gucken, ob ich dafür genug Zeit habe, das zu machen. Aber rein spielmechanisch ist das Spiel fertig.
Ich finde, Demo ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil du bekommst ja auch sicherlich dann Feedback oder weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie auf einer Messe bist und Leute spielen das dann an, wie gehst du mit dem Feedback um, also beziehungsweise wie valide ist so ein Feedback? Also was kann man davon adaptieren? Was ist vielleicht jetzt eher persönlicher Geschmack, womit du weniger anfangen kannst? Wie sortierst du das und wie gehst du damit um?
Also hier gibt es eine große Diskrepanz, die auch sehr, sehr anstrengend ist. Also wenn man Tester beauftragt, also monetär beauftragt, oder es gibt auch welche, die einfach sagen, hey, ich guck mal und so. Von denen habe ich nahezu durchgängig, also sagen wir mal 9 von 10 gutes bis sehr gutes Feedback bekommen. Natürlich steckt da immer noch mal drin, da würde ich den Button größer machen. Und bei dem Gebäude habe ich nicht gleich verstanden, wie es funktioniert, aber das Tutorial erklärt alles und so weiter. Das heißt, wenn ich rein von meinen beauftragten Testern ausgehe, ist alles schick. Aber es reflektiert sich nicht erstens in der medialen Spielzeit meiner Demo bei Steam wieder. Zweitens die Reviews, die ich mir erhofft habe, die auf der Demo-Page zustande kommen. Da habe ich, glaube ich, 11 Reviews. Und drittens die Anzahl der Wishlists, die bei Steam entstanden sind, sind ein komplexes Geflecht an Gegenargumenten, sage ich mal so, die gegen die Qualität meines Spiels sprechen. Und wie viel davon einfach schlicht der komplizierte Markt ist, wie viel davon vielleicht auch dass ich nicht die richtigen Menschen anspreche auf die richtige Art, weil Steam ist auch ein komplexer Algorithmus, der Entscheidungen trifft, die nicht zwingend nachvollziehbar sind. Ja, oder ob es eine, vielleicht ist mein Spiel auch mit Verlaub einfach Kacke. Kann sein. Ich bin der Entwickler. Ich gucke da drauf und sage, ich finde es cool. Ich kann es nicht mehr spielen, weil ich habe es 300 Millionen Mal gespielt. Ich kann also keine subjektive Einschätzung mehr geben. Ist nicht mehr machbar. So wie ein Song, den man halt 1 Million Mal gehört hat. Ja?
Ja, ich
So.
glaube, das ist das größte Problem, weil ich habe auch in den letzten Jahren auch oft mit Indie-Devs gesprochen. Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich irgendwie Sichtbarkeit generieren, Aufmerksamkeit generieren, weil Steam ist gigantisch. Also ich glaube, wenn man nicht explizit Sachen sucht, dann ist es abseits von, ja, so ein bisschen paar größeren Sachen oder die schon mal irgendwo mediale Aufmerksamkeit erfahren haben, schwierig, irgendwie dort aufzutauchen, weil Steam wird ja jede Woche mit so vielen neuen Spielen auch immer gefüttert. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es da gerade aktuell gibt, aber unter so vielen Spielen irgendwie herauszustechen, ist natürlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Deswegen dahingehend auch vielleicht die Frage, was hast du da jetzt vielleicht für dich gerade auch rausgezogen aus dieser Erkenntnis, die du jetzt so gerade hast, hey, das Spiel oder Wishlisten gerade gar nicht so viele Leute, dass du vielleicht mit anderen auch gesprochen hast, mit anderen Indie-Devs, vielleicht auch gerade auf so Messen, keine Ahnung, wie man das erzeugen kann, weil der deutsche Videospielmarkt ist jetzt ja auch schon noch ein anderes Pflaster als, weiß ich nicht, in den USA vielleicht oder selbst auch in vielen Teilen Europas.
Ja, das ist schwierig. Also aus dem, ich drück's mal so aus, von Spielern, die da draußen rumlaufen, normale Casual Guys, ja, die einfach nur zocken, wird man nie qualifiziertes Feedback bekommen, aus dem man echte Erkenntnisse ableiten kann. Keiner wird dir freiwillig erklären, warum er einen Rage Quit gemacht hat, warum er deine Demo nie angefasst hat, warum er, also bei Nachfragen vielleicht, aber wie will man bei den Leuten nachfragen? Es gibt Datenschutzregeln, wir haben am Ende ein Feedback-Formular, das füllt niemand aus. Ja? Die Leute haben nicht die Zeit und nicht die Lust im Kontext des sich unterhalten lassen, ja, also Film gucken, ins Kino gehen und ein Videospiel spielen, hat keiner Lust, aktiv mitzuwirken. Und keiner ist jetzt gemeint im Sinne von, also wenn einer von 1000 Lust hat, ist das für mich gleichbedeutend mit null. Ja, so, es ist schon schwer, im eigenen Freundeskreis Zocker dazu zu bewegen, mal ein etwas qualifizierteres Feedback zu liefern. Das ist ein Riesenproblem. Ne? Man geht wirklich dermaßen auch unter in der Aufmerksamkeitsökonomie, ja, dass es unfassbar schwer ist, mal ein paar Spieler zu bewegen, mal sich, und wenn das Spiel dann spielmechanisch noch einen Tick komplizierter ist, also nicht ganz so cozy, easy, going ist, ja, also komplett selbst erklären, ein bisschen herausfordernd ist, ist es noch schwieriger an der Stelle. So meine Erfahrung.
Ja, ich glaube, das liegt daran, weil, ne, wenn du jetzt so von Casual Guys sprichst, ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied, ob jemand jetzt einfach ein Spiel spielt und dann für sich so sagt, ja, okay, Daumen hoch, Daumen runter, hat Spaß gemacht
Ja.
oder nicht. Oder ob sich jetzt jemand hinsetzt und sich wirklich Gedanken gemacht hat, hey, also diese Spielmechanik, die gefällt mir sehr gut und wenn es
Ja.
damit einhergeht, dann wird das noch besser und das gefällt mir. Oder das ist ja nochmal ein viel, ja, ich sag mal, aktiverer Prozess des Wahrnehmens, was man da eigentlich spielt und wie man es spielt
Ja.
und dass man da sehr reflektiert rangeht. Ich glaube erstmal, dass es da schon ganz großes Gefälle gibt zwischen den Leuten, die so spielen und die eben so casual-mäßig unterwegs sind und die dann auch noch zu begeistern, hey, lass mir mal irgendwie Feedback da, ist wahrscheinlich gerade gemessen an der Menge, die jetzt auch das überhaupt gespielt haben, ziemlich schwierig. Also stelle ich mir
Ja,
vor, ja.
absolut. Also man kann ja auch aus Daumen hoch, Daumen runter quasi keine Erkenntnisse ableiten. Das geht nicht, ne? Und da kommt wieder diese Diskrepanz zum Tragen, die ich vorhin nannte. Wenn man halt Tester beauftragt, bekommt man zwar qualifiziertes Feedback, das finde ich wirklich gut und da kann man Dinge daraus ableiten. Aber gerade bei Autarkis war das Feedback weitestgehend so, dass ich gesagt habe, hey, wir haben ein cooles Spiel. Was soll ich denn dann noch machen? Ne? Da bin ich dann auch irgendwie an irgendeiner Stelle ratlos und habe auch nicht die Mittel, einen echten Breitentest von einem AAA-Game zu machen, wo man selbst auch für eine Beta-Version, einen Playtest bei Steam interessiert sich keiner. Ja, natürlich, wie sagt man so schön heute, snacken die Leute mal schnell auch eine Playtest-Version weg. Ja, also wenn man das aktiviert im Steam, die klicken schnell, oh cool, Playtest-Version und so weiter. Aber einen echten Playtest mit echtem Feedback im Indie-Bereich, wenn nicht gerade die GameStar oder Hand of Blood mit dem Finger drauf gezeigt hat oder Gronkh oder wer auch immer. Also ich übertreibe jetzt mal, ich nenne jetzt absichtlich mal die ganz Großen. Es ist echt schwer. Ne? Also ich kann auch mal ein Fallbeispiel nennen, wenn du merkst.
Gerne.
Ich bin, mein Publisher hat es halt geschafft, also der ist ja auch aktiv, der gibt sich auch Mühe. Also ich habe so einen kleinen Indie-Publisher, ne, aus der Schweiz und der hat es geschafft, sich zu bewerben. Da gab es so ein Indie, kleines Indie-Festival, wo Gronkh angeboten hat, irgendwie sich Trailer anzugucken, ne, und zu kommentieren. Und da war Autarkis mit dabei und ich dachte, boah, Gronkh, Autarkis. Krass, wir haben extra einen neuen Trailer produziert, wie die Blöden, haben uns Mühe gegeben, wie irre. Und dann war das ein quasi 12-sekündiges Aha, oho, bumm, nächster Trailer. Und dann waren 15 Sekunden der nächste Trailer, aha, oho, bumm, der nächste. Und da waren das, was weiß ich, 20 Spiele, da war vorbei. Also selbst wenn man es schafft, in so einen Slot reinzukommen, einer von 20 zu sein und in einem wirklich großen Kreis irgendwie ist, hatte ich einen kleinen Wishlist-Peak von, was ist ich, gefühlt 50 oder so und Ende im Gelände. Also mein Game schafft es nicht, ich drück's mal so aus, Traktion zu gewinnen, egal was ich mache. Und das ist natürlich frustrierend auf Dauer. Ne? Und so geht's 9 von 10, vielleicht sogar 99 von 100 Spieleentwickler. Alle sehen am Horizont immer nur diese krassen, die Throne Falls dieser Welt und die Dave the Diver und hast nicht gesehen, ne? Die sieht man, ne? Aber diese vielen hundert unten runter, die da existieren, die sieht man da nicht, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das ist somit auch die größte Herausforderung. Du hast ja auch gesagt, es ist irgendwo frustrierend. Wie frustrierend ist das? Also, denkst du dir jetzt, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann lasse ich es? Oder hast du
Ja,
für dich festgestellt, hey, das macht mir aber trotzdem
genau.
Spaß, ich bleib da dran und suche
Nee, ich gebe
vielleicht
auf.
andere Wege?
Ich gebe auf. Sehr wahrscheinlich gebe ich auf. Also ich werde dieses Spiel jetzt zu Ende bringen. Release-Termin ist mit Publisher in Abstimmung. Also sieht jetzt nach, also muss man ja so den richtigen Slot finden. Das ist auch wieder, das ist eher eine Marketingentscheidung, gar keine technische Entscheidung. Das wird was, im Moment steht so September im Raum. Wird evaluiert, genauer Termin kommt noch. Dann bringe ich das raus, dann freue ich mich darüber Und dann freue ich mich darüber, dass ich als Mensch es geschafft habe, 3 Kinder in die Welt zu setzen, dass ich es geschafft habe, 3 Alben zu produzieren, Electronic-Alben, die man bei Spotify und bei Amazon sich anhören kann, dass ich es geschafft habe, bei Steam ein Game rauszubringen. Ja. Stichwort Bucketlist, so nach dem Motto, ne?
Ja.
Und dann sieht es eher danach aus, dass ich das Thema Spielentwicklung zumindest auf diesem Level aufgebe.
Das ist irgendwie, ja, irgendwie traurig, aber ich kann den Frust absolut nachvollziehen. Was müsste denn passieren, damit du sagst, hey, ich mach weiter? Also ist es irgendwie ein finanzieller Aspekt oder sagst du, also was genau würde dich umstimmen zu sagen, hey, vielleicht habe ich ja eigentlich gute Arbeit geleistet und ich kann Wege und Mittel finden fürs nächste Projekt oder ich habe noch irgendwie so viele Sachen im Kopf herumschwirren, die ich noch umsetzen möchte, dass ich den Mut und die Motivation vor allem dafür finde, das nochmal anzugehen.
Also rein vom Herzen her würde ich gern professionell Spiele entwickeln und zwar nur. Das muss ich so sagen. Also rein als Selbstverwirklichungsthema ist das schon eine geile Sache. Also schon aus dem Grund, weil es im Grunde die Konvergenz aus so vielen unterschiedlichen kreativen und technischen Disziplinen ist, wie es im Grunde fast keine andere Branche zeigen kann. Ja? Also der Musiker, der macht Musik, und der Grafiker, der macht Grafiken, und der Softwareentwickler entwickelt Software und der Spieleentwickler, der macht alles oder bringt zumindest alles zusammen. Ja? So, und das finde ich extrem reizvoll. Ich spiele Klavier und so, ich bin kein perfekter Musiker, ich mache elektronische Musik, ich lasse auch lieber produzieren von Leuten, die das wirklich super professionell machen. Genauso bei Grafiken, ich bin kein guter Grafiker, ich habe ein Gefühl für gewisse Sachen, so, ne? Ich kenne mich auch im Blender aus und so weiter und so fort, aber ich kann mit Grafikern zusammenarbeiten und ich bin professioneller Projektmanager und Softwareentwickler. Das bedeutet, das konvergiert alles und das will ich gern weitermachen. Und das scheitert im Grunde echt an im Grunde 2 Dingen. Das erste ist die zur Verfügung stehende Zeit, die man braucht, um seine Ideen auch wirklich zu realisieren. Das unterschätzt man auch bei dem ganzen KI-Geraffel, was es heute gibt. Ist es schlussendlich ein hartes Brot, ein halbwegs gutes Spiel? Also das kann ja auch hässlich aussehen, aber das ist gameplay-mechanisch funktioniert. Da muss man diszipliniert sein. Das ist unglaublich, wie oft man die Schritte auch vor zurückgehen muss, bis es perfekt ist, also diese Zyklen drehen muss. Der zweite Aspekt ist der finanzielle Aspekt. Also davon leben kann man sowieso, sollte man gar nicht erst so reingehen, das ganze Thema. Also nach dem Motto, ich kündige, also liest mal viel bei Reddit und so, I quit my job to be a Game Dev. Und dann lese ich das immer, ja, du, okay, mache. Ich würde es nicht machen. Denn ich kann ja mal ein paar Beispiele jetzt auch nennen, ne, was es so bedeutet, ein Spiel auf der Ebene hinzukriegen, also was so meine Investments waren. Ne. Teuerste Investment war, also mein Praktikant ist natürlich auch bezahlt worden, also für Praktikum selber nicht. Das hat man auch gegenseitig abgestimmt. Er wollte kein Geld, muss ich dazu sagen. Ne. Wir haben darüber geredet, er wollte es nicht. Aber danach habe ich ihn angestellt als studentische Hilfskraft. Also das schlägt auch schon mit ein paar tausend Euro zu Buche, wenn mal einer mal ein paar Monate dazu hilft. Dann allein die Titelgrafik, also dieses Steam-Bild, hat mich 4.000 Euro gekostet. Ja? Also ein professioneller Grafiker, der mit 70, 80 Euro pro Stunde unterwegs ist, was nicht untypisch ist, der dann sagt, ich sitze da ein paar Tage dran und das ist nicht viel für eine gute Grafik, sind ein paar tausend Euro, puh, weg. Ne?
Wow.
So, dann die vielen Stunden, die ich mit meinem 3D-Modellierer verbracht habe, der die ganzen Gebäude modelliert hat und so, das kann man zwar theoretisch auch selbst machen, aber man will ja nicht ein Spiel erzeugen, was am Ende aussieht wie hingekotzt, sondern man will ja, dass es auch einen professionellen Anstrich hat. Und da braucht man halt Leute, die das halt auch wirklich können, ne? Also wirklich gut können. So, der hat einen Freundschaftspreis gehabt. Da sind auch, ich würde mal behaupten, ein paar tausend Euro reingeflossen. Glück hatte ich mit der Spielemusik, die dazu kommt. Das auch vorhin, ne, dass die ganzen Gewerke, die zusammenkommen, müssen ja auch Leute das liefern. Ne? Mhm. Die Musik, da hat ein Kumpel, den ich über einen anderen Kontext kennengelernt habe, selber Spieleentwickler, Und er hat gesagt, hat mir mal angesprochen, er hat gesagt, ja, er produziere auch ein bisschen Musik und er fühlt sich sehr unprofessionell dabei, ob ich mal reinhören kann. Und dann schickt er mir ein Album mit der krassesten Epic Music, die ich je in meinem Leben gehört habe. Also so wirklich aus dem Nichts so. Da habe ich ihm gesagt, was ist der Hecke? Wo kommst du denn jetzt her? Mit sowas, mit so einer Qualität, ja? Und dann habe ich gesagt, ich baue das in mein Game ein. Und dann führte so eins zum anderen. Und dann haben wir so einen Deal gefunden, ne? Ich baue es ins Game ein, verkaufe seine Musik als Bundle mit. Na, da ist er zufrieden mit, dann ist er sein Album, da hat er platziert und er hat Top-Notch-Quality geliefert. Ja, unfassbar. Und dadurch habe ich einen kostenneutralen Deal mit dem gemacht. Aber normalerweise würde ich ein paar tausend Euro für so ein Album, also 10.000 bis 20.000 Euro, ein komplettes Album, muss man rechnen. Ja, wenn man das einkaufen will. Ja? So, da fließen im Übrigen diese ganzen Fördergelder hin. Wenn man halt 100.000 Euro Fördergeld irgendwo kriegt, was ich nicht bekommen habe, fließt das in erster Linie in so eine Lieferobjekte. So, und dann geht's weiter. Da haben wir noch kein Marketing gemacht. Also wir haben jetzt, sagen wir mal, so mindestens 10.000 bis 15.000 Euro ausgegeben, nur um die fundamentalen Assets irgendwie zusammenzukriegen, die, wenn man halt kein professioneller Grafiker ist, irgendwo ja herholen muss. Und wenn man kein professioneller Musiker ist, irgendwo herholen muss. Ja? Und dann kommt der eigentliche Marketing-Step. So, bin ich Marketing-Experte? Nee. Ich mache bei Facebook ein bisschen Werbung, knipse die an und merke, dass ich pro Wishlist 2 Euro ausgeben muss. Pro Wishlist. Ja, also mit der Werbung. Jetzt fragt man sich, okay, sprichst mal ihn an, fragst dir mal, könntest du mir helfen? Dann sagt er, naja, ab einem Budget von 5.000 Euro im Monat können wir miteinander reden. So, weil die alle zu tun haben. Und die, die nicht zu tun haben, die sind auch nicht gut in dem Geschäft. Hm. So, ja, da führt dann eins zum anderen. Und somit habe ich sozusagen durch Rumprobieren, ich denke mal auch mehrere tausend Euro an Google-Werbung, YouTube-Werbung, an Trailer, die ich habe produzieren lassen und Facebook-Werbung rausgebratzt. Über Reddit brauche ich gar nicht reden, da habe ich auch, glaube ich, ein paar hundert Euro rausgebratzt. Ja, man darf auch nicht vergessen, das ist ein Desktop-Spiel, kein Mobile-Game. Heißt, sämtliche Handy-Werbung, Smartphone-Werbung, die billigste Werbung ist da draußen, ist komplett wertlos. Weil wer hat ein Steam auf seinem Handy laufen, um zu wishlisten? Niemand. Ja, das bedeutet, man muss den 4- bis 5-mal teureren Marketing-Traffic einkaufen, der auf einen Desktop führt. Mhm. Ja, das sind alles solche Erkenntnisse. Die hat man nicht vorher. Die hat man dann, wenn man die Kohle ausgegeben hat. Ja, und das steht auch nirgendwo. Also irgendwann erlangt man gewisse, es gibt so paar Discords, wo man sich anmelden kann, ein paar Leute, die schon einem da weiterhelfen können, gibt auch viele Informationen an vielen Stellen. Aber in Summe habe ich für dieses Spiel bisher, ich würde mal sagen, um die 20.000 Euro investiert.
Wow.
Das ist jetzt eine grobe Schätzung. Und das hat, und davon habe ich nicht gelebt, kein gar nichts. Das ist Kohle, die ich auf den Tisch gelegt habe, um dieses Spiel irgendwie zu realisieren.
Okay, dann kann ich den Punkt verstehen, dass man bei wenig Resonanz nochmal frustrierter ist und sich ja doppelt und dreifach überlegt, mache ich dann nochmal was in dem Wissen? Genau. Es wird ja mindestens nochmal genauso viel Geld sein, was ich dann fürs nächste Projekt auf den Tisch legen müsste.
Vielleicht nicht ganz so viel Lehrgeld. Also mit dem Grafiker, das war auch so ein Ding, ja, 3.000 hat er vorveranschlagt, 4.000 hat es am Ende gekostet und bei den 3.000 habe ich schon geschluckt. Ja, aber ein selbstständiger Grafiker, für den sind 3.000 Euro nicht mal einen Monat Leben. So, ne? Also ja, klar, wenn ich nochmal ein Projekt mache, neige ich dann dazu, die Spielmechaniken eher danach auszuwählen, möglichst kosteneffizient zu Ergebnissen zu kommen. Wahrscheinlich ist das dann der Weg.
Aber was auch, oder ich meine, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber wäre denn eine, ich sag mal, Festanstellung jetzt in der Spielentwicklung auch eine Option, oder sagst du, boah, nee, also ich möchte schon eigener Herr über mein Projekt sein?
Genau, ich bin seit 13 Jahren selbstständig. Ja, habe mehrere Firmen gegründet, bin Berater, bin in vielen Projekten unterwegs und ich habe halt gemerkt, ich bin halt der geborene Selbstständige. Also ich war 3 Jahre fest angestellt davor und ich habe im Grunde, also ich kann mir schon durchaus eine Festanstellung irgendwann vorstellen, aber auf keinen Fall in der Spielentwicklung. Also ich möchte nicht diese Last dieser verschiedenen Anforderungen an ein gutes Spiel tragen und ein anderer verdient die Kohle. Das ist für mich, da bin ich dann nicht leidenschaftlich genug, muss ich ganz ehrlich sagen.
Verstehe. Ja, weil ich dachte mir jetzt gerade so, vielleicht wäre es ja irgendwie nochmal so ein Step, diesen Traum irgendwie weiterzuleben, mit einer gewissen Sicherheit, dass man jetzt nicht, weiß ich nicht, an einem Projekt arbeitet und dann irgendwie so ins Leere läuft mit vielen Kosten, aber ja, wenig Output. Ne?
Das ist eher, also ich könnte mir mal vorstellen, nochmal eine Auszeit zu machen, weil ich halt, also berufliche Auszeit irgendwann mal 6 Monate irgendwie sowas anderes machen und 3 Monate davon nochmal ein Spieleprojekt machen. Klar, aber da bin ich maximal, also da würde ich auch anders rangehen. Also neues Spieleprojekt würde mir für mich bedeuten, dass ich auf einer fundamentalen Gameplay-mechanischen Demo-Ebene, also eine ganz kleine Gameplay-Blase baue und davon aber 3-4 Varianten. Diese 3-4 Varianten schicke ich ins Rennen. Ins Rennen bedeutet, verschiedensten Menschen, die ich auch inzwischen kennengelernt habe oder auch der Community zur Verfügung stellen, auch meinetwegen als wirklich kleines Minigame bei itch.io oder irgendwas, erstmal kostenfrei hin. Und dass das rennt, das gut funktioniert, nehmen, weiterentwickeln, nochmal eine Iteration 2-3 Monate machen und daraus das nächste. Aber das ist im Grunde schon Game Engineering. Das ist nicht mehr, ich habe eine Vision und ich will jetzt allen meine Vision durch das Spiel mitteilen, sondern das ist, ich will davon leben und maximalen Erfolg haben. Das ist eine andere Herangehensweise. Und wenn ich Software Engineering machen möchte, ja, ne, oder Product Engineering, dann kann ich auch meinen normalen Job weitermachen. Du verstehst das Dilemma, ne? Das ist ja kompliziert. Ne? Ja. Das ist wirklich kompliziert.
Ich würde aber noch mal den Bogen zum Anfang spannen, weil du hast ja gesagt, du hast dein Strategiespiel Autarkis ja weiterentwickelt auf Kosten eines anderes Spiels, was du ja jetzt nicht mehr weiterentwickelst. Oder hast du das jetzt trotzdem weiter in Entwicklung? Arbeitest du da weiter dran?
Also in meinem Hinterkopf wird es die ganze Zeit weiterentwickelt. Also ich erwische mich ständig, dass ich irgendwo quasi tagträume und darüber nachdenke, was da denn für eine Spielmechanik. Und dann steige ich jetzt wieder ein und jetzt mache ich wieder was. Und dann zügle ich mich aber selbst, weil zu viel gleichzeitig tut halt weh. Aber Argus als Twin-Stick-Shooter, der war schon so weit, dass ich diese fundamentale Gameplay-Mechanik sozusagen fertig hatte. Also fliegen, schießen, Gegner, so, ne? Und das müsste ich jetzt sozusagen in der nächsten Iteration einbetten in ein komplettes Game. Sozusagen, ne? Und ob ich diese Iteration noch mache und die auch erfolgreich wird, weil gerade bei Steam Twin-Stick-Shooter 2D gehen ganz schlecht. Noch schlechter als so Puzzle-Games oder was auch immer. Also das ist eine ganz schwierige Marketing-Ecke. Das hat mir ein Publisher auch gleich gesagt. Also da machen wir dann nicht mit. Das ist nicht unsere Domäne. Ja. Puh. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da ist dann der Misserfolg auch schon gleich wieder am Horizont zu sehen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das immer so ein bisschen mitschwingt. Und gerade wenn man jetzt noch nicht so die Erfolgserlebnisse aus dem, woran man mir jetzt hauptsächlich gearbeitet hat, gesehen hat, dass man sich dann, lohnt sich das jetzt wirklich? Genau. Vor allem, ne, also wenn es auf Steam schon schwierig ist und dann, ich kann mir vorstellen, dass es dann für Konsolen auch nicht unbedingt einfach ist, auch weil dann auch wieder wahrscheinlich Kosten dazukommen, dass da nochmal irgendwie, weiß ich nicht, Switch ist ja oft dann auch so ein Gerät, wo man drüber nachdenkt, wo sowas ja am ehesten noch funktionieren kann wahrscheinlich, ne?
Richtig, da hatte ich, das ist auch ganz, ganz interessant, da muss man sich ja bei Nintendo bewerben, sozusagen. Und das ist auch wieder ein Henne-Ei-Problem, ne? Wenn du nichts hast, geht deine Bewerbung ins Leere. Idealerweise hast du schon ein Spiel, was du denen quasi zeigen kannst und dann schalten sie dich als Entwickler frei und das ist nicht gesetzt, dass die das auch wirklich machen. Ne? Also ich hatte mich beworben, bin abgelehnt worden, weil ich quasi nur ein Konzept in der Hand hatte. Nicht mehr als das. So. Mhm. Ja, aber so eine auf die Switch mit Unity, da gibt es auch Leute, die darauf spezialisiert sind. Das ist auch nochmal ein Thema, das hatte ich auch auf dem Schirm. Aber auch hier gilt die Frage, lohnt sich diese Iteration wirklich schlussendlich?
Wahrscheinlich würdest du auch erst als Entwickler freigeschaltet werden, wenn es wahrscheinlich erstmal auf Steam ist, oder?
Das Spiel. Ja, also meine Vermutung ist, dass man auch schon irgendwie die Demo-Stage irgendwie erreicht haben muss, damit die das irgendwie spielen können oder so. Und dann so ist meine Vermutung. Aber genau weiß man es nicht, steht nicht da. Also das Formular, das Bewerbungsformular ist maximal nichtssagend. Das, ja, ist im Grunde ein Freitextfeld, wo steht, erklären Sie, warum Sie hier mitspielen wollen, so nach dem Motto.
Ja.
Ja, was schreibst du da rein? Hey, ich will ein Spiel für die Nintendo machen. Ihr wisst, wie ich meine, für die Switch machen. So, und jetzt?
Ja. Ja, es ist schwierig, wenn man da keine Parameter hat, an denen man sich hier so ein bisschen entlanghangeln kann. Ne? So ein bisschen,
ja, ja. Also ich bin mir sicher, es gibt für alles ein YouTube-Video irgendwo. Ne? Ich habe es vielleicht auch nicht energisch genug verfolgt, weil es auch keine Priorität in dem Moment hatte. Aber ja, wie gesagt, erstmal müsste ich das Hauptspiel da nochmal fertig knüppeln. Und da schwebt mir dann auch immer noch die viele Arbeit, die noch vor Augen ist, dass es wirklich noch eine ganze Menge auch an technischen To-Dos sind, die benötigt werden, damit es ein wirklich fertiges, cooles Spiel ist. Aber so ein Roguelite-Charakter ist alles schon drin mit Upgrades und glaube ich, 3 unterschiedlichen Schiffen, mit denen man fliegen kann. Die eins ist eher schwerfällig, eins total leicht und so weiter und so fort. Und verschiedensten Waffen, die man freischalten kann, durch Punkte sammeln und so. Und da habe ich richtig gefeilt an den Waffen. Das macht auch richtig Spaß zu spielen. Also selbst mir selbst macht es richtig Spaß zu spielen. Mhm. Aber der Weg zum fertigen Game ist noch immer so elendweit.
Und dann muss es ja auch noch gesehen werden, ne?
Dann muss es gesehen werden, das kommt noch dazu. Genau, dann braucht man irgendeinen visuellen Eyecatcher, den man in ein möglichst viral gehendes Video verpacken kann, sodass der Weg zum Wishlisten möglichst kurz ist, damit man Traktion bekommt. Und diese Traktion sieht dann Steam und lotst noch mehr Traffic drüber. Dann müssen auch die ganzen Tags und so alle perfekt ausgelotet sein. Selbst da ist niemand Profi drin. Das ist alles nur Halbwissen, was da draußen existiert und viel rumprobieren. Ja, und der eine hat Glück und der andere hat kein Glück.
Ich, Gambling. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück dabei. Ich meine, es ist noch ein bisschen Zeit, bis es dann ja erscheinen wird. Du hast jetzt so September in den Raum geworfen ungefähr. Ne?
Obwohl
die Zeit vergeht ja auch so schnell.
Absolut, ja.
Bis dahin kann ja noch ein bisschen was passieren. Ich hoffe jedenfalls, dass es noch etwas an Sichtbarkeit gewinnt, dass Leute das Spiel ausprobieren. Ich muss gestehen, ich bin jetzt auch noch nicht dazu gekommen, die Demo zu spielen, aber das habe ich auf dem Schirm. Deswegen wollte ich auch mit dir sprechen, weil mich das Spiel irgendwie neugierig gemacht hat. Erstmal so von der Ästhetik und von so einem ersten Gameplay-Szenen, weil ich mag irgendwie so eine Art von Spiel. Deswegen werde ich da auf jeden Fall nochmal reinschauen.
Das würde mich sehr freuen. Definitiv. Genau.
Ja. Dann möchte ich mich auch bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast und mit mir ein bisschen über dich, dein Projekt und ja die Zukunft, die so ein bisschen die hat so ein bisschen traurigen Vibe, aber ich wünsche dir da wirklich
Ich will das niemandem vermiesen, muss ich auch mal sagen. Also für mich, wenn ich das noch loswerden darf, ne, also wichtige Sache, wenn du jung, also an den Zuschauer gerichtet, ne, wenn du jung bist, ja, eine gewisse Sicherheit noch im Rücken hast, die Eltern, einen Job, ne? Dein Anspruch ist noch klein, also das heißt, eine Stulle am Tag oder ein Döner reicht, um irgendwie drüber zu kommen. Ich habe 3 Kinder, ich habe ein Haus, ich habe eine Frau, ich habe ganz andere Verantwortung. Also wenn ich in diesem kleinen Verantwortungsbereich nochmal starten würde, ja klar, bau ein Ding nach dem anderen, 2 Jahre am Stück. Und mit jeder Iteration wirst du besser werden. Und bei der 6., 7. Iteration wirst du ein Game bauen, das die Leute umhaut. Aber halte durch. Das ist das, was ich mitgeben kann. Ja, definitiv. Ich habe ganz anderes Leben aufgebaut. Einen ganz anderen Main-Track quasi, auf dem ich mich bewege. Dementsprechend muss ich nun mal ganz kühle Entscheidungen treffen, die gegen das Herz sprechen, aber im Grunde für den Verstand. Ganz simpel. Ganz simple Logik, die dahinter steckt.
Auf jeden Fall noch ein schönes Mut machen an ja die vielen, vielen Indie-Devs da drauf oder die es vielleicht auch noch werden wollen oder mit dem Gedanken spielen oder vielleicht auch gerade irgendwo festhängen, weil da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Es ist kein leichtes Unterfangen. Und man wird natürlich auch viel von der Motivation und von der Leidenschaft getrieben. Und die sollte man sich auch auf jeden Fall beibehalten. Ich hoffe auch, dass du sie beibehalten kannst und dass wir hoffentlich auch noch, ja, neben Autarkes, vielleicht auch Arges, noch viele weitere Projekte von dir sehen werden, dass dir dann etwas entsteht. In dem Sinne, danke Udo, danke
Vielen
fürs
Dank.
Zuhören an der Stelle auch da draußen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, danke Udo und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.